Herzlich willkommen beim Datenschmutz-Podcast. Hier verraten die spannendsten Digitalexpertinnen und Experten mir, Richie Bettauer, ihre besten Online-Strategien und ihre dunkelsten Geheimnisse. Content Marketing, Digital Branding und Social Selling. Mach es wie die Profis und bring deine eigene LinkedIn-Präsenz auf den nächsten Level. Abonniere uns auf Anchor, Spotify oder iTunes. Alle Folgen findest du auch auf datenschmutz.net/podcast. Masterprofilerin Patricia Staniek kennt sämtliche Signale, die bei der zwischenmenschlichen Kommunikation ausgesendet werden. Ein großer Teil der Körpersprache fällt bei Videokonferenzen jedoch weg. Trotzdem bleiben reichlich Gelegenheiten, das Gegenüber zu analysieren. Das gilt natürlich auch für Politiker, die momentan ganz neue Herausforderungen meistern müssen. Worauf solltest du selber bei Videokonferenzen achten? Patricia hat wertvolle Tipps für alle, die aktuell einen beträchtlichen Teil ihrer Arbeitszeit in Videomeetings verbringen. Liebe Patricia, herzlich willkommen in der LinkedIn-Show. Diesmal bist du ja zum zweiten Mal zu Gast. Wir haben uns das letzte Mal unterhalten über Telefon noch, heute mit Zoom. Du bist mittlerweile auch Zoom-Profi, schon länger, aber jetzt natürlich in der sozialen Isolation besonders nützlich. Wie geht's dir? Jetzt haben wir, glaube ich, den achten Tag heute, oder?
Ja, genau. Bei mir ist es auch der achte Tag heute. Ich fühle mich nur räumlich isoliert, aber nicht sozial isoliert. Dank der sozialen Medien haben wir ja Zugriff auf andere Menschen und insofern ist es durchaus erträglich. Mir persönlich ist auch, also ich bin auch jemand, dem so schnell nicht langweilig wird und ich habe so viel Reisetätigkeit gehabt in meinem ganzen Leben, seit ich dieses Haus hier mit meinem Mann gebaut habe. Und konnte das Haus auch nie genießen. Ich glaube, so viel zu Hause wie in den letzten 8 Tagen war ich eh noch nie an einem Stück. Also recht interessant, mein Haus und meinen Garten mal eine längere Zeit zu erleben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, für mich ändert sich ja auch nur primär, dass ich weniger Reisekilometer mache, aber bin es ja ansonsten auch gewohnt, im Homeoffice zu sitzen und amüsiere mich immer, wenn dann Leute sagen, sie können sich dort nicht konzentrieren oder so. Aber dennoch momentan ja fast jeder gezwungen, Meetings, die normalerweise face-to-face stattfinden würden, über Video abzuhalten. Ich habe vor unserem Gespräch lustigerweise heute gesehen, Absatz von Webcams.
Ja.
Ich glaube, von Geizhals war die Statistik. In den letzten 7 Tagen plus 1027%.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Und jetzt ist es aber so, man muss das natürlich machen.
Ich bin dabei, ja.
Ja. Ja, aber du hast aber schon vorher gekauft. Du hast es schon vorher gekauft. Das waren nur die letzten 8 Tage.
Naja, ich habe Zoom relativ wenig genutzt und ich habe Videos, auf denen ich selber zu sehen bin, sehr, sehr wenig genutzt. Mhm. Fehlt mir, glaube ich, ein gewisser Narzissmus dazu, mich täglich ins Netz zu stellen. Die andere Seite ist natürlich, dass ich ganz, ganz viel Reisetätigkeit habe und eigentlich mein Fokus ganz woanders lag und immer wieder hinausgeschoben habe, Online-Konferenzen zum Beispiel zu machen. Nur wenn es dringend notwendig war, habe ich die gemacht. Aber mit Video oder mit Analysieren und Coaching von Menschen oder Profiling habe ich definitiv schon viele Jahre zu tun, denn meine Kunden sind ja nicht bei mir nebenan. Sie sind in Deutschland, Österreich, Schweiz vorwiegend und so hatte ich immer meine Skype-Konferenzen mit meinen Kunden und habe eben Profiling gemacht, Apula und Capri in der Nähe.
Ja, ja, Apula, ja. Was ist da? Fliegt als ein Vogel draußen vom Fenster. Ha?
Ah, verstehe. Und habe immer also Profilings auch über Skype gemacht. Und ein Teil meiner Arbeit ist ja auch Videoanalysearbeit, zum Beispiel das Analysieren von nicht anständigen Menschen, wo es Filmmaterial gibt oder im Anschluss daran gleich Politiker zum Beispiel. Ist schon getrennt, nicht in einen Topf geworfen. Ja? Also die Analyse bin ich über Video gewohnt, live oder eben als auch Videofilm, ja.
Und das heißt aber einerseits natürlich die Analyse im Nachhinein, das Mimiklesen, das ist der eine Bereich, wo man mit Video viel machen kann, wo wir auch in der Ausbildung viele Videos analysiert haben. Und ich glaube, um das nochmal zu erwähnen, weil ja oft gesagt wird, 95% der Kommunikation passieren nicht über die Sprache. Aber man sieht natürlich auch von der Körpersprache, von der Mimik im Video sehr, sehr viel. Was gibt's denn da vielleicht für Tipps aus deiner Sicht, wenn jetzt jemand, der bisher nicht großartig mit Videotelefonie zu tun hatte und plötzlich Meetings abhalten muss, worauf sollte man denn da achten, jetzt abgesehen von Licht und Ton, vielleicht von der Körperhaltung oder von der Körpersprache her?
Ja, also ich selber bin schwer bemüht in diesem engen Raum, dass man hier meine Hände sieht. Das ist wichtig, dass man die Hände zum Beispiel sehen kann. Sehe ich bei dir.
Genau, das ist auch.
Ja, er hat Hände, wunderbar. Ja. Das denn Hände sind ja auch ein Kommunikationstransportmittel. Also wichtig ist es auch zu wissen, wie schaue ich denn jetzt in eine Kamera hinein? Ein gerader Kopf steht eher für einen Hochstatus und ein schiefer Kopf eher für Freundlichkeit. Ja? Das heißt, ich kann, wenn ich eine wichtige Botschaft sage, die bei jemandem ankommen soll, dann sollte mein Kopf gerade sein. Wenn ich dir zuhöre und fasziniert bin von dem, was du mir sagst, ja, dann kann ich meinen Kopf schieflegen. Aber ist eine Botschaft wichtig, dann muss man die Hände sehen. Die Hände transportieren eben Nachrichten mit und der Kopf sollte möglichst gerade sein. Noch dazu gebe ich eine Botschaft, die sehr wichtig ist, dann spreche ich diese Botschaft auch langsam. Eine zu schnelle Botschaft, die verpufft in der Luft. Das ist ein wesentlicher Faktor, also A, den Kopf bei der wichtigen Botschaft gerade zu halten, sie langsam und deutlich zu sagen und dabei nicht zu lächeln. Ich kann nachher lächeln, aber wenn ich etwas Wichtiges sage und ich lächle dabei, verlächle ich die Botschaft.
Das konterkariert dann eigentlich die Aussage, wenn es wichtig ist, oder?
Ja, man radiert es eigentlich im Grunde genommen mit dem Lächeln weg. Man nimmt etwas von der Wichtigkeit weg.
Was denkst du jetzt mal, man kann es natürlich nicht pauschal sagen, aber so im Großen und Ganzen, wenn wir uns jetzt vorstellen, normalerweise in Unternehmen, ob das jetzt interne Meetings sind oder Meetings mit Kunden, die passieren normalerweise in einem Meetingraum, man trifft sich, je nach Unternehmen gibt es dann Kaffee oder Brötchen oder beides. Sehr viele von diesen Meetings passieren jetzt eben über Zoom oder über ähnliche Systeme. Das ist ja ein anderes Setup. Ja. Was glaubst du, wie das, kann man das pauschal sagen, wie das solche Meetings beeinflusst? Werden wir dadurch effizienter, weil mehr Socializing wegfällt? Wird es schwieriger, weil es schwieriger ist, sich zu verständigen, wenn man geografisch getrennt ist? Wie siehst du dieses Thema?
Also im Grunde genommen sehe ich es als das, was zukünftig mehr sein wird. Ja. Das bestätigst du auch ständig, dass es mehr Videokonferenzen als persönliche Gespräche geben wird. Was natürlich wegfällt, wenn eine Videokonferenz da ist, ist natürlich das Socializing, aber auch jetzt dieses ganz, ganz persönliche Gefühl, dieses ganz persönliche Gespür, das man hat, wenn man jemand gegenüber sitzt. Bei mir ist es so, ich bin ja hoch empfindsam dafür, wenn eine Wahrheit gesagt wird oder wenn eine Unwahrheit gesagt wird. Und wenn ich da gegenüber sitze, ist das Gespür noch feiner. Dann merke ich viel früher, wenn was kommt. Natürlich geht das auch per Video-Session, denn da habe ich ganz andere Kriterien, auf die ich schaue. Natürlich spüre ich da auch über die Art und Weise und ich sehe über die Art und Weise, wie du sprichst, ob du mir die Wahrheit sagst oder ob du gerade dabei bist, die Wahrheit kreativ auszulegen. Ja? Aber dieses Gespür, glaube ich, ist natürlich so ein Stück reduziert.
Körpergeruch oder überhaupt Geruch fällt auf jeden Fall weg, ist ja auch etwas, das uns subliminal stark beeinflussen kann im persönlichen Kontakt. Also ändert das auch möglicherweise, wen man sympathisch findet? Also was ich meine ist, du würdest eine Person vielleicht im direkten Treffen jetzt nicht so sympathisch finden, aber online kommst du gut mit ihr aus oder vice versa. Glaubst du, dass das auch vorkommt?
Also mein Mann, der Manfred, behauptet immer wieder, ich würde nichts riechen. Ich rieche schon, ich brauche nur etwas länger, um etwas zu riechen. Als zum Beispiel mein Mann, der eine unheimlich feine Nase hat. Ja, der geht irgendwo rein in ein Lokal und sagt, da hat irgendjemand mit einem Tuch abgewischt, das nicht ganz sauber war. Mhm. Der riecht das sofort, der hat einen extremen Geruchssinn. Den habe ich nicht. Für mich ist es auch, natürlich habe ich auch einen normalen Geruchssinn, ja, aber keinen so besonderen. Ich weiß nicht, ob ich ein Mensch bin, der so bewusst auf das Riechen geht. Ich glaube, das Riechen ist ein unterbewusster Prozess, den wir haben. Vom Riechen habe ich relativ wenig Ahnung. Das Einzige, was ich total riechen kann, ist, welche Form von Schweiß jetzt jemand absondert, wenn die Person jetzt in einer Vernehmung ist oder in einem Bewerbungsgespräch, was im Grunde genommen eh auch nichts anderes ist, ja. her, da kann ich die Art von Schweißgeruch eben unterscheiden. Ist das jetzt ein heißer Schweiß? Ist die Person wütend? Ist das ein kalter Schweiß? Ist die Person in der Angst? Und das riecht anders, ja. Aber im Grunde genommen bin ich kein Mensch, der so stark, glaube ich, auf Gerüche anspringt. Ich orientiere mich an dem, was äußerlich wahrnehmbar ist, an meinem Instinkt und an meinem Gefühl.
Und im Wesentlichen auf Video ist es ja auch so ähnlich, behaupte ich jetzt mal, widersprich mir, wenn ich mich da täusche. Wir lernen im Profiling immer die Baseline. Also es geht ja nicht darum, dass es bestimmte Signale gibt, sondern Abweichungen von Normalzustand. Und ich sage mal, im Video gibt es jetzt ja auch einen Normalzustand. Ich unterhalte mich mit dir und dann wird mir vielleicht ein Thema unangenehm und dann fange ich an, was weiß ich, zu machen. Also da kann man schon auch jetzt an den Reaktionen viel entnehmen natürlich, oder?
Auf jeden Fall, wobei ich dich ja schon sehr lange kenne und ich weiß, dass du so schnell wirst du nicht aus der Bahn geworfen. Das haben wir schon einige Male auch bei dir getestet. Also dich wirft so schnell nichts um. Aber im Grunde genommen natürlich alles, was optisch wahrnehmbar ist. Und zwar gehe ich davon aus, oder es ist definitiv so, dass ein Mensch ein öffentliches Gesicht hat oder zeigt, dass er öffentlich zur Schau trägt. Und dahinter verbergen sich die Emotionen, die Einstellungen, die Haltungen, die ein Mensch hat. Und die sind oft nicht ident mit dem, was außen sichtbar ist. Ein Mensch lächelt dir freundlich zu und sagt, boah, du schaust heute toll aus. Und innerlich denkt er sich, mein Gott, was hat die Person für ein geschmackloses Hemd an? Oder eine Person sagt, ich freue mich und ist innerlich aber traurig. Oder sie spielt den Ärgerlichen nach außen und innerlich rührt es ihn gar nicht. Ja, es ist ganz viel möglich. Wir haben ein öffentliches Gesicht und wir haben eine dahinterliegende Wahrheit. Und meine Aufgabe ist es, genau hinter dieses öffentliche Gesicht zu kommen, hinter diese öffentliche Wand und zu schauen, was sich dort tatsächlich abspielt. Und das sieht man an der Mimik, an der Gestik, an der Körperhaltung, am Bewegungsablauf, wie sich eine Person bewegt. Also es gibt ganz, ganz viele Kriterien. Da kommt natürlich auch noch die Stimme dazu, die Sprache, die Sprachmuster, die Verhaltensmuster, die ein Mensch immer wieder abspielt. Und diese Dinge sind nicht immer offensichtlich, weil wenn wir jetzt nur von der Mimik reden, vom Facial Action Coding System von Professor Paul Ekman, dann wissen wir, dass es sich ja um Millisekunden von Bewegungen handelt. So circa 40 bis 450 Millisekunden ist eine kleine mimische Bewegung. Für jemand, der das nicht weiß oder darauf nicht geschult ist, ist sie oft nicht sichtbar, aber vielleicht sogar spürbar. Der spürt vielleicht, da ist jetzt was anders, kann es aber nicht einordnen. Und wenn man das kennt zum Beispiel und weiß, aus welchen Bewegungen eine Emotion besteht, dann kann man da hinter die öffentliche Fassade gehen, indem man das überprüft und hinterfragt und schaut, ob das Öffentliche mit dem tatsächlich zu verbergen Versuchten übereinstimmt. Wichtig ist, sich niemals darauf zu verlassen, dass genau diese Bewegung oder genau diese Bewegung, welche ich auch jetzt immer gerade in meinem Gesicht mache, inklusive Entgleisung, dass das so ist, wie es ist. Es ist nicht so, wie es ist. Wichtig ist zu überprüfen, zu schauen, wo steht die Person emotional, wie kann ich sie abholen, um mit ihr ganz einfach besser zu kooperieren.
Finde ich sehr interessant. Du hast vorher gesagt, du kennst mich ja schon gut. Das ist ja im Endeffekt bei Politikern sehr ähnlich. Die kennen wir, wenn der jetzt zum Beispiel Hausnummer, wenn jemand länger Bundeskanzler ist oder ein Ministeramt bekleidet und regelmäßig im Fernsehen, dann hat man ja auch so einen Eindruck, wie der ist und dann stellt man ja Abweichungen auch dann mal relativ schnell fest. In diesem Zusammenhang, wie bewertest du so die Performance der österreichischen Bundesregierung seit der Corona-Krise? Mir ist nur aufgefallen, dass im Vergleich zu Deutschland, von der EU wollen wir gar nicht reden, da aus dem Ausland recht viele Komplimente an Österreich herangetragen wurden, die gemeint haben, ihr habt da sehr schnell, sehr koordiniert reagiert. Das ist die eine Sache, eine Expertenbewertung. Und das andere ist natürlich, in so einer Situation spielt die Krisenkommunikation immer eine große Rolle. Und da gab es ja auch jetzt täglich mindestens eine Pressekonferenz. Wie siehst du die Kompetenz der Regierung bisher in kommunikativer Hinsicht? Und ich finde es auch spannend, weil sie eine ganz neue Regierung ist und ist sozusagen gleich fast zum Amtsantritt diese wohl einzigartige Situation zu managen haben.
Also offiziell beschäftige ich mich gerade mehr mit Amerika und mit Russland und analysiere dort die Staatsoberhäupter in der Krise sehr stark, sehe hier natürlich aber auch unsere Pressekonferenzen. Und wenn ich auf das öffentliche Gesicht jetzt mal schaue, ist das relativ stimmig. Das heißt, was die österreichische Regierung jetzt gerade mal schafft, ist nach außen ein gutes Bild abzugeben, ein gutes Gesamtbild. Weil das Wichtigste in so einer Situation ist, Sicherheit zu vermitteln, weil wir kriegen eh rundum mit auf den Social Media Kanälen, Facebook, also mit Schwerpunkt, was es da an Verschwörungstheorien zum Beispiel gibt oder auf welche Art und Weise die Leute hier Ängste ausleben. Und darum ist dieser einheitliche Auftritt, der Sicherheit vermitteln soll, der einzige richtige Weg. Und da sind wir definitiv besser aufgestellt, als es viele andere EU-weit oder auch weltweit sind.
Stichwort Russland und USA hast du vorher gesagt. Also hast du dir ich habe es nicht so genau verfolgt, von Trump gab es ja einige Auftritte, Putin habe ich nichts gesehen. Ist dir dabei irgendwas aufgefallen bei den zwei Ländern beziehungsweise bei den zwei Staatschefs?
Naja, Trump ist wieder ganz typisch, wie er halt ist, ne? Wir kennen Donald Trump ja in seiner Art und Weise, wie er agiert. Vieles von dem, was er macht, macht er unbewusst, aber sehr, sehr vieles macht er bewusst, wie zum Beispiel, ich nenne das immer so, diesen bösen Ignoranten-Talk, ja, den er schon hatte, als er damals mit Hillary Clinton im Wahlkampf war. Da ist mir damals ganz besonders aufgefallen, dass die Hillary, die ja eine gebildete Tochter ist, mit einer vollkommen anderen Sprache an den Trump heranging. Ja? Das heißt, sie hat argumentiert, sie hat einen Nutzen gebracht, sie hat Zahlen, Daten, Fakten gebracht und hat ihn fast versucht, damit totzuschlagen. Nur bei einem Menschen, der im Ignoranten-Talk agiert und sagt, you lie. Und sie sagt wieder ein Argument, einen Nutzen. Er sagt wieder, you lie oder ist nicht wahr.
Crooked Hillary war es,
Ja? Genau, er tötet das ab. Die kann tausende von Argumenten haben und es kann alles richtig sein, was sie sagt. Wenn Trump diesen Bad Talk oder diesen bösen Ignoranten-Talk durchzieht, wie er es auch jetzt macht, du kommst ja dagegen eigentlich nicht an. Weil im Grunde genommen lässt er alles, was so an Argumenten kommt, vollkommen abprallen. Der hat seine eigenen Regeln aufgestellt, der hat sein eigenes Wertesystem aufgestellt, der sieht sich so gerade, vermute mal, unter Jesus, direkt drunter, und wartet, dass er den Platz von Jesus oder höher oben vielleicht noch einnehmen kann. Ja, glaube, das wäre die nächste Stufe. Er ist einfach, wie er ist, so wie wir alle. Nur bei ihm ist es so, der kommt mit diesem Ignoranten-Talk durch. Der Punkt ist, dass er sehr viele Menschen um sich herum hat, die ähnlich wie Hillary agieren und oft nicht bemerken, dass ihnen das Argumentieren gegenüber Trump gar nichts nützt. Im Grunde genommen kannst du nur mit Ignoranten-Talk mal zurückgehen, zumindest kurz mal auf die Ebene gehen und sagen, nein, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, so ist es, Donald, so ist es, ja, oder wie auch immer, ihm mal zu zeigen, das kann ich auch und dann für die Öffentlichkeit wieder in die Argumentation hineinzugehen. Ja, das hat Hillary damals nicht verstanden und das verstehen jetzt viele auch nicht. Deshalb kommt er mit dieser Masche immer wieder durch. Die funktioniert einfach. Eigentlich genial.
Wladimir Putin ist da ganz anders natürlich.
Ja.
Kontrolliert, ausdruckslose Miene
Ja.
meistens.
Putin habe ich in der letzten Zeit relativ wenig gesehen, aber Putin ist im Grunde genommen bei den wenigen Auftritten, wo ich ihn gesehen habe, genauso wie immer, was wir bei Putin immer sehen. Sehr, sehr breite Schultern, gerade aufgerichteter Kopf, wenn Ärger kommt, schiebt das ein bisschen das Kinn nach vor oder das Kinn geht hoch. Wir werden relativ wenig Mimik bei Putin sehen. Wir werden Putin relativ wenig lachen sehen, was Putin auch gut kann, aber auf einem anderen Level, auf einem anderen Niveau ist ignorieren oder jemanden verbal tot machen. Das macht er auf seine Art und Weise. Putin ist ja nicht der allergrößte Mann, aber es gibt zum Beispiel ein Video, wie Putin über einen roten Teppich geht. Das ist ein ziemlich langer roter Teppich. Dieser Walk, Putins Walk, dauert, glaube ich, mehr als 7 Minuten. Und da sieht man die Art und Weise, wie er geht. Eine Hand bewegt er mehr, eine Hand bewegt er weniger. Die eine Hand ist die, die man beim KGB lernt. Die Waffenhand, darum bewegt die sich anders als die andere Hand. Und man sieht hier einen Mann, der mit geradem Kopf seinen Weg geht. Der zieht seinen Weg durch. Er blickt nicht nach links und er blickt nicht nach rechts. Er macht ganz einfach. Und er beherrscht das Machtspiel. Er beherrscht das Machtspiel. Er ist, wenn es für ihn passt, respektlos. Er lässt sich aber den Rang auch nicht ablaufen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, ich glaube, du kennst das Video, wie Barack Obama bei ihm zum Frühstück eingeladen war.
Großartig.
Ja, Barack Obama geht, das war ein Frühstück auf einer Terrasse, Barack Obama kommt aus dem Haus heraus mit einem Schwall von Putins Leuten und amerikanischen Beratern und hinter ihm geht Wladimir Putin. Obama macht einen absoluten Fauxpas und zeigt den Leuten den Weg zum Frühstückstisch, du erinnerst dich, in der Sekunde schießt Wladimir Putin hinter ihm hervor und zeigt, nein, ich bin hier der Gastgeber und ich weise hier den Weg. Anschließend saßen die sich beim Tisch gegenüber, Putin wieder breite Schultern, die Hände zu Fäusten auf den Oberschenkeln liegend und Obama komplett ignorierend, Beine respektlos breit, auch er beherrscht sein Spiel auf seine Art und Weise. Aber er ist ein großartiger Macht- und Statusspieler, also der kann das.
Ja.
Das hat einen anderen Level aus meiner Sicht jetzt. Also es hat eine andere Eleganz als bei Trump, um es so zu formulieren, Wenn man von Eleganz sprechen möchte.
Ist auch ein gutes Stichwort, weil da geht es ja bei diesen politischen Spielchen, da geht es um Status, um Machtdemonstrationen. Jetzt haben wir aber zugleich gesamtgesellschaftlich ein Phänomen, das immer wieder beschworen wird. Ich habe das jetzt schon x-mal gelesen und alle stehen mit dem Tafel da. In der Krise rückt das Land zusammen und alle halten zusammen und alle sind plötzlich so, ziehen an einem Strang. Ich erinnere nur daran, dass wir die letzten paar Jahre eigentlich permanente Diskussion hatten von einer Gesellschaft, die so gespalten ist wie noch nie. Das ist natürlich auch ein bekanntes Gruppenphänomen, dass die Bedrohung von außen zumindest temporär eine Gesellschaft zusammenschweißen kann. Aber wie siehst du diesen Zusammenhalt? Ist der etwas von außen Konstruiertes und sitzen eh alle zu Hause und kann nicht jeder behaupten, was er will? Oder ist das eine Entwicklung, die tatsächlich passiert, Gesellschaft?
Also ich würde gern bei diesem Zusammenhalt hinter die öffentliche Fassade von den Menschen schauen und schauen, was da tatsächlich ist. Und andererseits, vielleicht mache ich mich da unbeliebt. Ich habe gestern mit Julian Backhaus genau über dieses Thema in meinem Video diskutiert und wir waren da einer Meinung, muss man das natürlich trennen. Beruflich privat, möchte ich jetzt mal sagen, oder persönlich. Denn es ist schon wichtig, zusammenzuhalten. Es ist wichtig, den Nachbarn, wenn er selber es nicht mehr kann, die Einkaufstasche, die gefüllte, vielleicht an die Tür zu hängen. Es ist wichtig, sich um andere zu kümmern. Die Trennung, die wir jetzt haben, ist an sich eine räumliche Trennung, aber es darf keine soziale Trennung sein. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber die andere Geschichte dabei ist, Zusammenhalt, es wird vielen ganz kleinen Firmen nichts nutzen, sich jetzt hier zusammenzurotten und zu sagen, wir halten zusammen. Das funktioniert auch nicht. Ich bin der Meinung, dass sich die Firmen, die jetzt versuchen, sich zusammenzurotten und sagen, gemeinsam sind wir stark, nicht in dieses Gemeinsamkeitsdebakel, nenne ich das jetzt mal, hineinziehen lassen, sondern jetzt sich mal wirklich hinsetzen und sagen, okay, wir wissen jetzt nicht, wann wir wieder raus dürfen. Wir wissen nicht exakt, wann der Peak kommt. Es gibt dazu Vermutungen. Es könnte durchaus sein, dass der Peak noch in ein bisschen weiterer Ferne als dem 14. April liegt. Wir wissen nicht, wann Business wieder halbwegs normal funktioniert. Anstatt nach außen hin, ich unterstelle das einigen, aber nicht allen, Zusammenhalt zu spielen, geht es jetzt darum, nachzudenken, neue Möglichkeiten zu finden, neue Lösungen zu finden und zu schauen und zu überlegen, wird sich der Markt in irgendeiner Form verändern? Wenn ja, welche Arten oder Möglichkeiten der Veränderung der Märkte kann es geben? Kann ich mich mit meinem Produkt dann möglicherweise da noch platzieren? Oder welche Chancen habe ich jetzt? Denn jede Krise, egal welche, ist es nur die kleinste oder ist es eine große Krise, bietet immer eine Chance. Und es ist gerade jetzt keine Zeit, sich auf das Sofa zu legen. Es ist jetzt keine Zeit, stundenlang in der Badewanne zu blubbern. Jetzt gerade ist es Zeit, sich hinzusetzen, an die PCs zu setzen, dich ein Blatt Papier zu nehmen oder an die Memo-Tafel zu gehen und zu überlegen, was kann ich tun, gesetzt den Fall, dass es in diese Richtung oder diese Richtung geht. Julian Backhaus hat gestern einen sehr klugen Satz gesagt, der mich im Nachhinein noch beschäftigt hat. Wenn die Ebbe kommt, sagte er, siehst du genau, wer mit Badehose schwimmen gegangen ist und wer nicht. Und genau die Personen, die nicht mit Badehose schwimmen gegangen sind, sind sehr viel jetzt in Gruppierungen zusammen und sagen, wir helfen uns. Wenn die Leute kaufen jetzt mal nicht.
Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das ist auch das, was ich mir als erstes gedacht habe. Das ist jetzt vollkommen falsch gedacht. Jetzt muss ich möglichst schnell Produkte auf den Markt bringen oder billig verkaufen oder so. Nein, das ist auch nicht die Hauptsorge von anderen Unternehmen, die... ohne Namen zu nennen, ich kenne zwei riesengroße österreichische Unternehmen, die jetzt mal einen Zahlungsstopp verhängt haben, an generell.
Wer soll jetzt was kaufen?
Genau,
logisch. Es ist rein illusorisch, dass jetzt ganz viel angekauft wird, gerade von EPUs. Ja? Und deshalb die Zeit nutzen. Es ist für viele Firmen, es ist genau für die Menschen, die keine Badehose beim Schwimmen anhatten, die jetzt im Moment keine Rücklagen haben, ja? Die zu wenig auf ihr Geschäft geschaut haben, zu wenig egoistisch waren, sich vielleicht zu wenig beraten haben lassen. Da geht es gar nicht um eine Schuldfrage. Es ist halt einfach so. Da ist es wichtig, jetzt was zu tun und zu sagen, Gemma, jetzt gehe ich es einfach an und bereite mich auf das vor, was kommen kann.
Ja.
Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wo man sich Unterstützung holen kann, wo man nachfragen kann, wo man Info kriegt, gerade bei dir. Du bist ja prädestiniert dafür, gerade Menschen in dieser Online-Situation, die wir jetzt haben, zu helfen. Es heißt einfach, Hirn einschalten, kreativ zu werden und nach vorne denken.
Das ist ein wunderschöner Schlusssatz.
Okay.
Danke, liebe Patricia. Und ja, schauen wir mal. Ich hoffe, das nächste Interview dann vielleicht mal physisch wieder in einem Raum. Bis dahin werden wir noch viele solche Videokonferenzen sehen. Wir sind jetzt übrigens in hochkarätiger Gesellschaft. Ist dir aufgefallen, RTL macht jetzt eine amtliche Sendung mit Oliver Pocher, Günther Jauch und ein paar anderen, auch so über Videokonferenzen. Grissemann und Steiermann haben das gemacht. Finde ich ganz lustig, weil man dann plötzlich merkt, dass die tun sich auch nicht so leicht außerhalb des gewohnten Settings. Da sind die großen Kameras gewohnt und das Studio und das Haus von einer Webcam, das ist natürlich auch für die Medienprofis gar nicht so leicht. Leveling the playing field.
Ja, bei mir war es ja gestern auch das erste Zoom-Interview, das ich mit Julian Backhaus geführt habe. Mhm. Nächste Woche ist Ex-Geheimagent Leo Martin dran und ich freue mich dann schon auf sehr viele spannende Personen, die mit mir auf einem Zoom-Café so quasi gehen.
Perfekt.
Richie, ich danke dir fürs Gespräch. Ich bedanke mich für deine klugen Fragen. Dankeschön.
Das war der Datenschmutz-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Anchor.fm, Spotify oder iTunes. Weitere Infos und alle bisherigen Folgen findest du unter datenschmutz.net/podcast.